Die Taten des IS wirken aus Sachsen-Anhalt immer so unendlich weit weg. Aber manchmal ist es viel näher, als man glaubt. Ein Zeitzer hat sich im Jahr 2014 dem IS in Syrien angeschlossen. Wie konnte aus dem Schweißer Martin Lemke der Krieger Abu Yazir al-Almani werden? Damit beschäftigen wir uns heute im Podcast Verbrechen in Mitteldeutschland. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Und bei mir ist heute Silvia Kücken. Hallo Silvia.
Hallo Stefan.
Auch du bist Volontärin, also Nachwuchsjournalistin und vermutlich im Burgenlandkreis eingesetzt.
Genau, also ich bin jetzt Volontärin in der Lokalredaktion Zeit.
Und bist dann dort auf diesen Fall gestoßen. Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Ja, das war eher eine einfache Internetsuche. Und das fand ich schon spektakulär, als ich gesehen habe, dass jemand aus dieser Gegend sich dem IS angeschlossen hat. Einfach weil man hier in der, sagen wir mal, ostdeutschen Provinz doch eher weniger Berührungspunkte erstmal auch überhaupt zu Religion, zur islamischen Religion hat und dass sich da gleich jemand radikalisiert, fand ich schon sehr ungewöhnlich.
Wenn ich jetzt so unsere anderen Fälle im Podcast anschaue, die wir bisher hatten, wir hatten Morde, wir hatten sexuellen Missbrauch, Banküberfall, ja doch ein bisschen anderer Fall, ein anderer Anpack, oder?
Genau, also es ist auch sehr schwierig herauszufinden, ob Menschen jetzt dabei direkt zu Schaden gekommen sind. Natürlich, er hat als Mitglied, als Kämpfer hat er die Organisation unterstützt. Seit 2014 lebt er ja in Syrien und er befindet sich auch immer noch dort, aktuell in kurdischer Haft. Aber er sagt, er sei ein kleines Licht gewesen. Er hätte sich nur um logistische Aufgaben gekümmert, wie USB-Sticks konvertieren. Aber es gibt dann natürlich auch Zeugenaussagen, die ihn stark belasten, die sagen, dass er wirklich viel, viel Schlimmeres getan haben soll. Aber dazu werde ich dann vielleicht dann noch später kommen.
Gehen wir vielleicht mal in die Anfänge zurück. Wie ist denn das? Ich sag mal, man entscheidet ja nicht von heute auf morgen, ich schließe mich da jetzt an und ziehe nach Syrien, oder?
Genau, also es war bei ihm trotzdem, muss man sagen, eine relativ schnelle Radikalisierung, sagen wir mal, ich schätze mal innerhalb eines Jahres. Er hat sich 2011 erstmal mit dem Islam beschäftigt. Das kam dadurch zustande über die Mutter eines Kumpels.
Na gut, aber sich jetzt mit einer fremden Religion zu beschäftigen, ist ja per se erstmal nichts Schlimmes.
Genau, und das muss man auch betonen, dass der islamische Glaube damit nichts zu tun hat. Nicht mit dieser Terrororganisation. Es geht hier um religiösen Extremismus, der ein, ja, Ungläubige nicht als Menschen anerkennt. Und der Islam ist per se eine friedliebende Religion.
Ich glaube, Extremisten findet man ja auch in anderen Religionsgemeinschaften durchaus wieder. Ne?
Also
es ist ja jetzt kein Alleinstellungsmerkmal des Islam.
Ja, und später in der Folge, ich werde da auch mit einem Experten sprechen, werden wir ja dann auch sehen, dass es auch zu anderen Formen des Extremismus, also dem politischen Extremismus, sehr viele Gemeinsamkeiten gibt.
Wenn du jetzt erzählst, es gibt jetzt nicht wirklich Beweise, was er getan hat, was er gemacht hat, was wirft man ihm denn überhaupt vor?
Also es gibt Zeugenaussagen aus der Zeit oder die ihn in Syrien kennengelernt haben, die sagen, dass er an Hinrichtungen beteiligt gewesen sei, an Folterungen und dass er auch Mitglied der Geheimpolizei gewesen sei. Also der IS war quasi wie so ein Polizeistaat aufgebaut und es ist ja auch nachgewiesen bereits, dass er tatsächlich Mitglied war und da ist es jetzt auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, als Teil dieser Geheimpolizei, dass er auch an so Verhörungen mit anschließend wahrscheinlich auch Folter auch beteiligt gewesen sei. Aber es gibt keine wenig Beweise, jetzt abgesehen von diesen Zeugenaussagen.
Kannst du nochmal zusammenfassen, weil manchmal ist Zeit ja dann doch geduldig, es ist jetzt fast 10 Jahre her. Was ist 2014 jetzt überhaupt passiert in der Region?
Ja, also wenn wir in das Jahr 2014 zurückgehen, damals eroberte der Islamische Staat große Teile Syriens und des Iraks. Beide Länder waren ja auch vom Bürgerkrieg zerrüttet und überzogen das Land mit Terror. In den anschließenden Jahren sind in diesem Terrorregime tausende Menschen ums Leben gekommen, wurden versklavt und gefoltert. Es wurden besonders die Jesiden verfolgt, das ist eine ethnisch-religiöse Minderheit. Die Menschen wurden versklavt oder gefoltert, umgebracht. Genau, und in den Hochzeiten des IS, das war ja so in der Zeit von 2014 bis, sagen wir, 2016, 2017, haben wir auch in Europa leider diese Folgen gespürt. Es wurden zahlreiche Anschläge und Attentate verübt in Belgien, in Brüssel, in Frankreich, auch hier in Deutschland. Wir erinnern uns an den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016.
War Lemke denn ein Einzelfall oder gab es da durchaus gezielte Aktionen, jetzt Deutsche oder Europäer generell zu rekrutieren?
Ja, etwa 1100 deutsche Staatsangehörige folgten dem Ruf des Kalifats und Martin aus Zeitz war einer von ihnen. Und darüber will ich heute sprechen, was er als mutmaßlicher IS-Kämpfer gemacht haben soll und wie überhaupt aus einem von Freunden und Familie als recht unauffälligen jungen Mann beschrieben, wie aus so einem jungen Mann ein Islamist werden konnte. Im Herbst 2014 ist Martin L. also nach Syrien ausgereist. Zusammen mit zwei Ehefrauen und einem Sohn. Es werden dann noch weitere Kinder folgen und er wird eine dritte Ehefrau heiraten. Leonora M. aus Sangerhausen, die mittlerweile wieder in Deutschland ist, zusammen mit ihren Kindern. Es geht nach Raqqa für die Familie. Das war damals die Hauptstadt des Islamischen Staates im Norden Syriens. Aber zunächst finde ich es auch nochmal wichtig, darüber zu sprechen, was der IS eigentlich ist. Es gibt da sehr viele gute Definitionen dazu. Ich habe eine gefunden auf der Webseite des Bundesamts für Verfassungsschutz. Dort wird der Islamische Staat als eine Terrororganisation definiert. Diese Organisation verfolgt die Errichtung eines totalitären Staates und dort soll die Scharia gelten, also das islamische Gesetz. Charakteristisch ist außerdem auch noch, dass besonders brutal und medial inszeniert gegen Ungläubige, gegen alle Ungläubigen vorgegangen wird. Der IS wurde 1999 gegründet und erstarkte dann besonders in den 2010er Jahren. Das ging dann so weit, dass damals weite Gebiete in Syrien und im Irak erobert wurden. Das waren beides Länder, die stark vom Bürgerkrieg zerrüttet waren und immer noch sind. Und im Sommer 2014 wurde dann das Kalifat ausgerufen in diesem Gebiet, in diesem eroberten Gebiet. Also das ist dann eine eigene Regierungsform. Das passierte, nachdem die Großstadt Mosul im Irak eingenommen wurde. Und dann folgten 1000 radikalisierte Europäer dem Ruf des Kalifats. Sie wollten nach eigenen Angaben dort den richtigen Islam leben. Aber auf diesem Boden entstand jetzt nicht das Paradies. Es wurde vielmehr ein Polizeistaat. Naja, das bedeutet auf jeden Fall, dass nicht nur Ungläubige als Feinde angesehen wurden, sondern auch die Leute in den eigenen Reihen, die ja etwas von den Regeln abgewichen sind, oder auch Aussteiger, die wurden aufs Erbarmungsloseste verfolgt. Und im September 2014 wurde der IS auch in Deutschland verboten. Für die bloße Mitgliedschaft droht Martin L. in Deutschland also eine Haftstrafe von 1 bis zu 10 Jahren. Ich habe ja am Anfang bereits erwähnt, dass er von sich selbst behauptet, nur ein kleines Licht dort gewesen zu sein. Er ist Teil der Sittenpolizei gewesen, das ist schon belegt, die nennt sich Hisba. Und die kontrolliert die Einhaltung der Scharia-Verhaltensregeln. Außerdem sei er in der Technikabteilung eingesetzt gewesen und hat beispielsweise USB-Sticks konvertiert. Das deckt sich allerdings nicht mit einigen Aussagen von IS-Kämpfern, die ihn in Syrien kennengelernt haben. Also da soll er nicht ein reiner Schreibtischtäter gewesen sein. Außerdem gibt es Ermittlungen aus Sicherheitsdiensten, die gegen seine Darstellung sprechen. Demzufolge soll er sogar ein hochrangiges Mitglied der Geheimpolizei Amni Jad gewesen sein. Auf diesen Posten soll er an Hinrichtungen und Folterungen aktiv beteiligt gewesen sein. Und bisher streitet er diese Vorwürfe ab und behauptet immer noch, dass er sich lediglich um die IT gekümmert habe. Dazu muss aber auch gesagt werden, dass ähnliche Aussagen auch von anderen IS-Kämpfern kommen, die ihre Unschuld beteuern, die von Gräueltaten nichts mitbekommen haben. Und in diesen Fällen fehlt es oft an Beweisen, diese Aussage zu widerlegen. Ich habe deshalb mit dem Extremismus-Experten Thomas Möke gesprochen und ihn gefragt, wie er diese Behauptungen einordnet. Er ist Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Violence Prevention Network. Dieser Verein leistet Präventionsarbeit und Radikalisierungsarbeit. Also sie helfen beispielsweise Menschen, die aus diesen extremistischen Szenen aussteigen wollen. Thomas Mücke hat mehr als 30 Jahre Erfahrung gesammelt in dieser Arbeit mit politischen und religiös-fanatistischen Extremisten.
Vom IS sind in großer Anzahl schwerste Verbrechen begangen worden. Und die Aussage dahingehend, dass nachher alle, die da waren, nicht wirklich was damit zu tun haben, ist nicht zutreffend. Nicht alle werden die Toilettenhäuser sauber gemacht haben. Aber auch diejenigen, die behaupten, sie hätten nur logistische Aufgaben durchgeführt, trotzdem haben sie damit ein Terrorregime unterstützt und dafür müssen sie natürlich auch die Verantwortung tragen.
Auch seine Ehefrau Leonora belastet ihn. Sie lebt ja jetzt wieder in Deutschland zusammen mit den Kindern und sie sagt, dass er in Syrien eine jesidische Sklavin gekauft haben soll. Und das hat er gemacht, um sie aufzupäppeln. Die Frau war ziemlich krank und sie dann weiter zu verkaufen, weil sie dann einen höheren Wert hat. Er sagt hingegen in Interviews, dass er sie nur aus Mitleid gekauft habe, weil es ihr so schlecht ging. Und dass er nicht vorgehabt hätte, die Sklavin weiter zu verkaufen. Jedoch ist allein der bloße Erwerb und auch der Besitz von einem Menschen ein Kriegsverbrechen, ungeachtet der Motivation. Was ist eigentlich über ihn bekannt und sein Leben vor der Radikalisierung? Freunde und Verwandte beschreiben ihn als einen normalen, unauffälligen jungen Mann. Also manche sagen sogar, er sei ein bisschen ein Eigenbrötler gewesen oder ein bisschen unsicher. Er wächst in einem Dorf bei Zeitz auf und wohnt auch zwischenzeitlich in Zeitz. Er spielt dort in mehreren lokalen Fußballvereinen. Nach der Schule beginnt er eine Ausbildung als Schweißer bei der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft. Er wird auch übernommen nach dem Ende seiner Ausbildung und arbeitet dort 6 Jahre lang. Anfang der 2010er Jahre findet er dann zum Islam. Das passiert durch die Mutter eines Freundes. Damals ist er Anfang 20. Und diese Hinwendung zum Islam, die ist jetzt für jemanden aus dem ländlichen Raum von Sachsen-Anhalt zwar irgendwie schon ungewöhnlich, aber könnte ja auch erstmal bedeuten, dass er wie viele junge Menschen in diesem Alter einfach auf der Suche nach Identität, Sinn und Gemeinschaft ist. Nach seiner Konvertierung geht es jedoch relativ schnell. Er rutscht in die salafistische Szene ab. Um nochmal kurz den Salafismus zu erklären, das ist eine islamistische Ideologie, die von ihren Anhängern verlangt, dass sie wirklich sehr streng den Koran nach Wortlaut befolgen. Dort im Salafismus gibt es auch eine besonders radikale, gewaltbereite Ausrichtung. Die verfolgen eigentlich das gleiche Ziel wie der Islamische Staat. Sie wollen eigentlich einen heiligen Krieg gegen den Westen und seine Werte. Und in dieser Zeit, ungefähr ab 2013, fängt auch der IS an, um Mitglieder zu werben. Es werden gezielt junge Muslime aus Europa angesprochen. Das passiert auch viel im Internet, und zwar direkt in den sozialen Medien, werden sie zielgruppengerecht angesprochen mit professionellen Videos. Also da werden die Mitglieder, die IS-Kämpfer, als Helden an der Waffe inszeniert und so ein bisschen suggeriert, du kannst dann auch so ein heldenhafter Kämpfer bei uns werden. Aber zu einer Radikalisierung gehört noch weit mehr.
Jeder Radikalisierungsverlauf ist anders. Es gibt keinen klassischen Fall der Radikalisierung. Was man allerdings beobachten kann, ist, dass die extremistische Szene erstmal versucht, emotionale Bedürfnisse von jungen Menschen anzusprechen, wie Anerkennung, Wertschätzung und Geborgenheit und die Sinnfrage nach Identität, aber auch Gemeinschaftserlebnisse. Es sind immer emotionale Bedürfnisse, die befriedigt werden. Und nach versucht die extremistische Szene dann, diese jungen Menschen mehr zu binden an ihre Szene, und sie versucht, sie zu entfremden von der Gesellschaft und vom sozialen Umfeld. Zum Beispiel, indem am Anfang dann gesagt wird, Islam und Demokratie gehören nicht zusammen. Und damit ist der junge Mensch sehr schnell von der Gesellschaft entfremdet. Aber danach wird auch gesagt, dass man versuchen soll, seine Familienangehörigen vom wahren Islam zu überzeugen. Und das lehnen natürlich die meisten Elternteile ab. Und dann sind sie aber auch aus der Familie entfremdet, weil dann die Familienangehörige zu den sogenannten Ungläubigen gehören. Und als letzten Schritt wird dann sehr oft auch gesagt, man muss seine bisherigen sozialen Kontakte abbrechen. Und so entwickeln sich die jungen Menschen nur noch in einem geschlossenen Gebäude, in dem sie gar keine anderen Sichtweisen mehr erfahren. Und so können Extremisten diese Jugendlichen immer stärker für ihre Zwecke auch instrumentalisieren.
Dabei gibt es bestimmte Menschen, die besonders anfällig für diese Versprechungen sind.
Im Prinzip ist jeder junge Mensch anfällig, weil er mit der extremistischen Szene in Berührung kommen kann. Aber besonders anfällig sind diejenigen, die in ihrer jetzigen Lebenssituation das Gefühl haben, sie werden nicht wahrgenommen, sie werden nicht anerkannt oder sie haben schwierige Brüche in ihrer Lebensgeschichte und suchen irgendwie Halt und Geborgenheit. Für diese Personen haben natürlich Extremisten einen besonderen Blick und versuchen sie schnellstens anzusprechen, indem sie emotionale Bedürfnisse ihrerseits versuchen zu befriedigen.
Und anfällig kann man sogar auch dann sein, wenn man nicht gesellschaftlich abgeschottet ist und einsam, wenn man tatsächlich sogar auch Teil von Gemeinschaften ist, wie Martin L., der in mehreren Vereinen Fußball spielte.
Wir können das in der Arbeit immer wieder beobachten, dass diese jungen Menschen durchaus auch mit anderen sozialen Kontakte haben, wie zum Beispiel das Spiel im Fußballverein. Aber in irgendeiner Art und Weise finden dann Extremisten Zugang, weil sie merken, die Person ist unsicher oder sie ist leicht beeinflussbar. Und gerade für unsichere Personen ist natürlich das Angebot der Extremistinnen eines absoluten Wahrheitsanspruches, den sie haben. Sie glauben, die Welt erklären zu können aus ihrer Sichtweise. Und man muss einfach nur zu der Ideologie Ja sagen und dann gehört man auch dazu. Und das ist natürlich für manche junge Menschen auch attraktiv.
Verschiedene Einträge auf Facebook zeigen die Wandlung von Martin. Er verändert sich auch optisch, das zeigen Fotos, er lässt sich beispielsweise einen Bart wachsen. Irgendwann fordert er auch beim damaligen Oberbürgermeister von Zeitz einen Gebetsraum für Muslime und auch bei seinem Arbeitgeber. Und er soll auch seiner Freundin den Kellnerjob in einem Eiscafé verboten haben. Außerdem will er in dieser Zeit nicht mehr als Martin angesprochen werden, sondern als Nihat. Ich persönlich fand bei der Recherche dieser Radikalisierung die Abgrenzung ziemlich schwierig. Was sind jetzt eigentlich nur Anzeichen für tiefe religiöse Gefühle und wo beginnt jetzt wirklich schon eine Radikalisierung? Ich finde beispielsweise nicht, dass ein Gebetsraum, um darum zu bitten, um seine Religion ausleben zu können, dass das schon ein Anzeichen ist für eine Radikalisierung. Kommt natürlich auch auf die Art und Weise an. Aber es gibt auch Anzeichen bei Martin, die nicht deutlicher sein könnten. So postet er beispielsweise im Dezember 2012 auf Facebook: Wir schauen in den Lauf der Waffe und sehen das Paradies. Das ist schon ziemlich eindeutig. Also aktuell agiert der IS nach den ganzen Gebietsverlusten in Syrien und Irak nur noch aus dem Untergrund. Es gibt noch ein paar IS-Ableger in Afrika und Asien, die immer wieder Anschläge verüben, aber es gibt jetzt keine große Rekrutierungskampagne, die sich dann gezielt an junge Menschen aus Europa richtet. Nichtsdestotrotz ist allgemein die Gefahr ziemlich hoch, in extremistische Szenen hineinzugeraten. Also nicht nur in den Islamismus, sondern auch in den Rechtsextremismus oder den Linksextremismus, gerade für junge Menschen. Was können dann Angehörige in so einem Fall machen?
Eltern merken sehr früh, dass das Wesen ihres Kindes sich plötzlich verändert hat und machen sich Sorgen. Und wenn diese Sorgen da sind, dann sollten sich Eltern frühestmöglichst an eine Beratungsstelle hinwenden. Es kann Punkte sein, wie zum Beispiel, ich erreiche mein Kind gar nicht mehr, ich kann mit meinem Kind gar nicht mehr reden, es ist für andere Sichtweisen gar nicht mehr offen, es denkt nur noch in Schwarz oder Weiß. Und auch festzustellen, dass das soziale Alltagsverhalten sich verändert hat, dass das Kind sich sehr streng an Regeln hält, teilweise auch angstbesetzt versucht, diese also auch einzuhalten. Aber wie gesagt, wenn sich Eltern Sorgen machen, der erste Schritt wäre hier zur Beratungsstelle.
Wow, das ist ja schon eine ziemlich harte und aber auch komplexe Aussage von Mücke.
Ja, also es ist, wir reden zwar hier Gott sei Dank nicht über Zehntausende oder so, die es betrifft, aber es wird trotzdem eine sehr, sehr große Aufgabe werden, diese Leute, also in vielen Fällen kann ja oftmals auch nur die Mitgliedschaft nachgewiesen werden und das ist eine Haftstrafe von, sagen wir mal, 5 Jahren beispielsweise, dass danach, es geht ja darum, diese Leute dann wieder zu rehabilitieren und natürlich können sich Leute auch verstellen und nach wie vor, je länger sie dort unten verbracht haben in dieser Szene, desto schwieriger wird es, sie da irgendwie auch wieder rauszuholen. Das wird eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft und es ist nicht klar, ob das bei jedem gelingt.
Na gut, auf jeden Fall erstmal harte Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gefängnissen, gerade aus der psychologischen Abteilung, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Als du den Fall jetzt so recherchiert hast, hat dich irgendwas überrascht oder hast du eigentlich mit all dem, was du erfahren hast, so gerechnet?
Also, vieles hat sich bestätigt, auch was man so bei anderen extremistischen Szenen mitbekommt. Aber da hat mir gerade das Gespräch mit Thomas Mücke geholfen, wie perfide diese Rekrutierungsstrategie verläuft. Das war mir dann doch so im Einzelnen nicht bewusst. Also dass wirklich sehr gezielt die emotionalen Bedürfnisse von jungen, unsicheren Menschen angesprochen werden, die irgendwie noch so auf der Sinn- und Identitätssuche sind. Und gerade auch in dem Alter, wo sich junge Menschen dann auch von der Familie und den Eltern abkapseln, dann ist es wirklich schon schwierig, glaube ich, so einen Prozess aufzuhalten. Also
auf jeden Fall ein spannendes Thema, an das du dich da getraut hast und nicht nur spannend, sondern ja eigentlich auch traurig und bewegend, wenn man es so nimmt, ne?
Und es zeigt auch, dass auch wenn jetzt der IS aktuell keine Gefahr mehr darstellt, also natürlich verübt er leider noch weltweit Anschläge, aber dass es jetzt so einen Aufruf gibt, der sich auch an Europäer richtet, an junge Menschen, diese Gefahr gibt es aktuell zum Glück nicht. Trotzdem zeigt es, dass Extremismus jeder Art eine Gefahr gerade für junge Menschen darstellt.
Okay, Silvia, erstmal vielen Dank, dass du dir diesen spannenden Fall nochmal auf den Laptop gezogen hast und nochmal recherchiert hast für diese Serie Verbrechen in Mitteldeutschland.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da mal eintauchen konnte und mit dir darüber reden konnte.
In der kommenden Woche gehen wir nach Eisleben. Dort gab es eine Messerattacke und sofort ging es in den sozialen Medien rund, teilweise auch mit falschen Informationen. Das soll es für heute gewesen sein. Tschüss sagen, Stefan B. Westphal
und Silvia Küken.